Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Dass in Belarus jetzt zahlreiche Menschen, die während der Demonstrationen der letzten Tage gefangen genommen worden waren, wieder freigelassen wurden, das wird sicherlich auch die Außenminister der EU aufatmen lassen. Nicht nur, weil das generell natürlich kein schlechtes Zeichen ist, sondern weil es ihre Verhandlungen heute vereinfacht. Denn ob die EU sich tatsächlich heute schon dazu durchringen wird, konkrete Maßnahmen gegen Belarus zu ergreifen, ist fraglich. Tatsächlich sind neue Boykotte sogar fast ausgeschlossen, weil Ungarn sich dem verweigern wird. Warten wir also ab, was die EU macht, und reden wir über ein anderes Land, das in diesem Konflikt eine Rolle spielt und spielen muss, weil viele sagen, es sei oder mehr oder weniger das Einzige, das überhaupt noch irgendeinen Einfluss auf Belarus haben kann. Die Rede ist von Russland, und über dessen Rolle sprechen wir mit Gustav Gressel. Er ist Politikwissenschaftler und Senior Policy Fellow am Wider Europe Programm des European Council on Foreign Relations. Erstmal einen schönen guten Morgen, Herr Gressel.
Guten Morgen.
Lassen Sie uns mit einer Frage anfangen, über die ich bisher wenig gehört habe. Wie wird eigentlich in den russischen Medien, also in den Staatsmedien, über die Entwicklung in Belarus im Moment berichtet?
Das ist eine sehr interessante Sache. An und für sich relativ offen. Also auch gestern wieder die Berichterstattung zu Belarus hat die sozusagen den Mut der Frauen gelobt, die Festnahme von Leuten, die eigentlich nichts mit Demonstrationen zu tun haben, die übermäßige Polizeigewalt. Es gab auch Stimmen, die haben gesagt, es gibt ausländische Einflussnahme. Also hier wird sozusagen ein bisschen auch Lukaschenkos offizieller Linie Kritik gegeben. Aber es war schon relativ erstaunlich, wie auch die Wahl selber, die Frage des Wahlbetrugs relativ offen angesprochen wurde, dass Töne gekommen sind, wie dem belarussischen Volk wurde die Stimme geklaut oder Lukaschenko hat keine Legitimität mehr in der Bevölkerung. Das sind Töne und das sind Worte, die es im Zusammenhang mit einer russischen Wahl sowieso nie geben wird in den Medien, aber die auch in sozusagen anderen gefälschten Wahlen eigentlich nie zu hören sind. Und gerade, also abgesehen von Medusa, aber jetzt in russischen Staatsmedien und staatsnahen Medien oder auch in Duma-Diskussionen von Leuten, die also bei den Regimeparteien sind, hätte ich mir das so in dieser Offenheit nie erwartet. Und der Umkehrschluss aus dieser ganzen Geschichte ist, dass sich Russland zurzeit alle Optionen offen hält. Also man hat natürlich, Putin hat Lukaschenko zum Wahlsieg gratuliert, man hat sozusagen die Wahl offiziell anerkannt, aber man ist in der Diskussion des Ergebnisses, wenn sich noch was tut, sozusagen hat man eine neue Führung oder hätte man eine andere Führung jetzt nicht, wie etwa in der Ukraine damals schon von Haus aus delegitimiert.
Das klingt mir aber jetzt nicht so, als müsste sich die Europäische Union Sorgen machen, dass Maßnahmen gegen Belarus, egal ob es nun Boykotte sind oder andere Dinge, dass die Moskau verärgern könnten, oder?
Ja, das ist aus meiner Ansicht nach auch verwunderlich, wie da manche in Europa Moskau schon so eine Art Vorkaufsrecht auf Belarus einräumen, zumal ja eigentlich die zur Diskussion stehenden Maßnahmen, also die Wiedereinführung der Sanktionen, die 2010 verlangt wurden, wirklich nur gegen Regimespitzen sind. Also in dem Sinn und auch sich an sozusagen Missachtungen von demokratischen Grundfreiheiten und jetzt auch mit den Foltervorwürfen relativ neutral, also politisch neutral oder geopolitisch neutral, wenn man so ausdrücken will, formulieren lassen könnten. Und man auch unter Rückgriff auf die Diskussion in russischen Staatsmedien und in der Duma ja auch sozusagen auf russisches Vokabular zurückgreifen könnte, um diese zu rechtfertigen. Also das ist schon sehr verwunderlich. Und Orban wurde ja schon vorher angesprochen, also Ungarn hat schon in vielen Dingen gedroht, es wird einen EU-Beschluss verhindern, und wenn die großen EU-Staaten, weil ja Ungarn ja auch starker Empfänger von EU-Zahlungen ist, wenn sich die großen EU-Staaten einig sind, dass sie etwas wollen, und in dieser Frage wird Ungarn auch keine Rückendeckung etwa aus Warschau erhalten oder Rückendeckung aus irgendeinem anderen EU-Staat erhalten, dann kann man Budapest da schon übers Glatteis treiben, wenn man will.
Aber was würden Sie denn, ich meine, wir haben jetzt diese leichte Entspannung dadurch, dass Gefangene wieder freigelassen wurden, und nach allem, was wir hören, ist ja mal schwierig in Belarus selbst. Sind die Demonstrationen gestern auch friedlicher verlaufen, gestern Abend. Aber da sagt natürlich der eine oder andere in der EU vielleicht schon, naja gut, es gibt gar keine Notwendigkeit für Maßnahmen. Die gibt es trotzdem, oder?
Die gibt es ja wohl, ja. Also gerade, also es gibt die erste Mal für die EU selber, um ein bisschen auch glaubwürdig zu bleiben mit dem, was sie in ihrem Wertekanon hat. Wenn man sich anschaut, die Polizeigewalt, die Anwendung von Maßnahmen im Justizvollzug, die ich eigentlich mit keinem anderen Wort als Folter beschreiben kann, ist das erste Mal für die EU intern. Also wenn sie sowas in Europa zulässt und dann noch glaubt, sie kann sich auf die EMRK berufen, dann hat sie ein Glaubwürdigkeitsproblem. Das zweite ist, auch gestern zum Beispiel die Kranzniederlegung durch Botschafter aus EU-Staaten, also deutsche Botschafter war auch unter den Vertretern, war schon ein starkes Symbol, dass europäische Staaten dass nicht egal ist, was in Belarus passiert, dass man hinschaut, dass der Einsatz von scharfer Munition, dass Foltern in Gefängnissen Dinge sind, die Europa nicht durchgehen lassen wird. Und dementsprechend sind, gerade wenn es um diese Dinge geht und gerade wenn hier personenbezogene Sanktionen, Sanktionen gegen Mitglieder im Sicherheitsapparat mit diesen Vorfällen dann auch begründet werden, ist dann auch ein abschreckender Effekt da, sich bei solchen Maßnahmen zurückzuhalten. Ein bisschen was sehen wir jetzt schon. In dem Sinn würde ich sagen, ja genau da in diese Kerbe müsste man weiterstoßen.
Nun denken wir mal nach vorne, das ist spekulativ, ich weiß, aber nehmen wir an, die Situation würde sich wirklich so entwickeln, dass sich Alexander Lukaschenko nicht mehr halten könnte. Denken Sie, dass selbst so etwas, also das Ende dieses Diktators in Moskau akzeptiert werden könnte?
Das kommt stark auf die Umstände drauf an und es kommt darauf an, wer eine neue Regierung stellt und mit welcher Agenda man diese Regierung antritt. Also Moskau hat schon in den eigenen Dominien auch Führungswechsel gemanagt, manchmal managen müssen, weil sie durch die Straße dazu gezwungen wurden. Armenien ist das bekannteste Beispiel, aber es gab in Abchasien schon zwei Präsidentenwechsel, die durch die Straße erzwungen wurden. Es gab in Transnistrien mal eine Wahl, die der von Moskau selektierte Kandidat haushoch verloren hat und man sich gezwungen sah, sie anzuerkennen. In Zentralasien hatte man bei einigen Führungswechseln, hatte auch Moskau entweder die Hand im Spiel oder zumindest explizit sozusagen das Platzett gegeben, dass man den Führungswechsel durchführen kann und dass es aus Moskau keinen Widerstand geben wird. In dem Sinn können wir schon, wenn, wie gesagt, Moskau sich sicher ist, dass gewisse Forderungen auch von einer neuen Regierung erfüllt werden, dann kann man davon ausgehen, dass Moskau auch unbeliebte Führungsfiguren auswechseln lassen wird.
Ganz kurz zum Schluss eine Frage, die ich mir nicht von Alexander Lukaschenko verbieten lasse, der selber das Thema schon aufgebracht hat, als er, glaube ich, einen Tag nach der Wahl sagte, es wird hier keinen Maidan geben. Ja. Der Vergleich mit der Ukraine, dass es da auch eine Spaltung in der Bevölkerung geben wird, der kann ja so in Belarus, wenn ich sie richtig verstehe, nicht passieren, weil es diesen Gegensatz pro Russland, pro Westeuropa da nicht gibt.
In der Ukraine war gerade um Maidan dieser Gegensatz auch deshalb groß, weil Russland so offen und so früh auf der Seite Janukowitsch interveniert hat und weil auch durch die sozusagen Historie, Orangene Revolution, hier der Konflikt Regierung versus Bevölkerung, korrupte Machteliten versus vor allen Dingen jüngere Bevölkerung geopolitischer aufgeladen ist, als es jetzt in Weißrussland der Fall ist. In Weißrussland haben einige Oppositionskandidaten sehr enge Kontakte nach Moskau. Also die Familie Zepalko hat sich ja nach Moskau abgesetzt und er hat ja auch damals, also er kam ja aus der sowjetischen Nomenklatura, ja. Hat ja Lukaschenko eigentlich eingeführt in sozusagen die Moskauer Kreise. Also das haben sich ja schon vor der Wahl namhafte alte Nomenklatura-Unterstützer von Lukaschenko abgewendet. Babarinka kommt aus der Gazprombank, also aus dem russischen Staatsunternehmen. In dem Sinn ist natürlich Moskau schon auch gewährt, dass es vielleicht mit anderen Führungspersönlichkeiten auch arbeiten kann und dass die geopolitische Frage zumindest zurzeit nicht auf dem Tisch steht. Die kann natürlich später noch auf den Tisch kommen, wenn dann Weißrussland seine Wirtschaft reformiert, sich andere Absatzmärkte suchen will, wenn dann gemeinsame wirtschaftliche Strukturen, die weißrussische Wirtschaft und die russische Wirtschaft und Industrie sehr stark vorgreifen.
Ich glaube, wir gucken jetzt auf etwas, was vielleicht passiert in zwei, drei Jahren. Ich lade Sie gerne wieder ein, wenn diese Entwicklung wirklich näher absehbar ist. Ja. Gustav Gressel war das vom European Council on Foreign Relations. Ich danke Ihnen für heute herzlich für den Besuch im Studio.
Vielen herzlichen Dank.